Wie entwickelt man sich von einem Digital Analyst zu einem Director Data? Welche Themen gibt es im Digital Analytics Bereich, die einen beschäftigen und wo geht die Reise dorthin? Hat man eigentlich FOMO beim ganzen Thema AI? Und was bedeutet eigentlich Fortbildung im Data-Bereich? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Arman von Thomann besprochen habe in der heutigen Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Arman. Hi.
Hi Jonas, grüße dich. Servus.
Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir in ein spannendes Thema ein.
Klar, gerne. Ich bin Arman, 39 Jahre jung. Meine Rolle ist aktuell Data Director bei Thomann.io. Falls du dich jetzt fragst, was Thomann.io ist, wir sind das Tech- und Digital Hub von der Thomann GmbH in Treppendorf im schönen Franken.
Ja, und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gefospelt oder wie sagt man sozusagen, ein bisschen rumgeschakert. Du müsstest dich ja eigentlich ideal, würde man jetzt mal frech sagen, mit Tontechnik auskennen, weil ihr euch ja mit Tontechnik und Co. beschäftigt. Und da kennt man Thomann eigentlich. Ich kenne es jetzt daher, weil meine Podcast-Crew mir gesagt hat, da muss ich mein Mikrofon kaufen und da muss ich mein Focusrite kaufen. Das ist das Gerät, was man braucht, um vorher in den Computer reinzugehen. Also das sind die ganzen Themen. Von daher ganz spannend. Director Data, was bedeutet denn Director Data bei Thomann? Was macht man da so und wo steht ihr denn?
Director Data, was mache ich? Wir versuchen, Mehrwert aus Daten zu generieren und ein Business Value zu erstellen. Es gibt unterschiedliche Systeme bei Thomann, die unterschiedliche Daten beinhalten. Wir versuchen mit einem Cloud Data Warehouse Mehrwert aus diesen Daten zu generieren. Also jetzt das Rad nicht neu erfinden. Das machen ja viele, vor allem E-Commerce-Unternehmen auch schon ein bisschen länger. Und wir sind tatsächlich gerade dabei, das Ganze aufzubauen, in eine ganzheitliche Unternehmensstrategie mit einzuführen. Ob man es glaubt oder nicht, ein Unternehmen dieser Größe hat das bisher nicht. Und das ist meine Aufgabe, das Ganze aufzubauen und dann entsprechend auch in die Strategie zu üben.
Das heißt, ihr seid extrem gewachsen, wenn ich mir das so vorstelle, in den letzten Jahren. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man Daten als Werkzeug nimmt, vielleicht zum Priorisieren, vielleicht zum Analysieren. Ihr seid ja sehr starkes Online-Business höchstwahrscheinlich.
Exakt, genau. Wir sind per Definition ein E-Commerce-Unternehmen und wir machen den größten Teil unseres Umsatzes online über E-Commerce. Exakt.
Ja. Seit wann bist du bei Thomann?
Jetzt knapp seit 2 Jahren.
Und was hast du denn vorgefunden, als du gestartet bist? Das ist immer spannend, der Frage.
Ja, in der Tat. Ich habe ein Cloud Data Warehouse gefunden mit unterschiedlichen Daten aus unterschiedlichen Systemen und Domains. Allerdings relativ unstrukturiert, ohne wirkliche Strategie. Auch heute, wenn man sich ein bisschen in der Data Warehouse-Landschaft auskennt, weiß man, dass man da drinnen eine gewisse Struktur braucht, um aus den Daten auch einen Mehrwert zu generieren. Das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Ja, wie gesagt, Daten aus dem Marketing, aus dem Verkauf, vom Webshop, unterschiedlichen Domänen, die halt dort in Dashboards dargestellt wurden und auch in andere Systeme schon einfließen. Wie gesagt, aber die Daten waren nicht wirklich governed, keine Privacy, keine Literacy. Das ganze Data Engineering in diesem Sinne, so wie wir es aus der digitalen Szene kennen, gab es schon. Thomann hat lange die Strategie gefahren, mit Agenturen zu arbeiten, was auch die ganze Datenlandschaft angeht. Die haben das aufgesetzt und ich habe das jetzt übernommen. Und seit 2 Jahren bin ich dabei, ein Team aufzubauen, das dieses Data Warehouse auch entsprechend mit einer gewissen State-of-the-Art-Attitude führt.
Spannend. Ich bin der Meinung, und da frage ich gerne dich jetzt, wenn man schnell skalieren will und eine gewisse Schnelligkeit hinlegen will, ist es manchmal ratsamer, auf eine Agentur zu gehen, dann raus zu skalieren und dann wieder inzusourcen, was ihr jetzt gerade gemacht habt. Dadurch passieren halt Themen wie Governance bleibt unten, Literacy bleibt unten. Was ist deine Meinung? Wäre es schneller gewesen, wenn ihr es intern gemacht hättet? Oder was wäre anders gewesen, hättet ihr es nur intern gemacht?
Sehr wahrscheinlich. Also ich bin ein großer Verfechter dieses alten Sprichworts, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und das hat vor allem die Arbeit mit Daten inne. Das heißt, wenn du ganz oben im Top-Management keine Leute hast, die das ganze Thema wollen, sponsoren und auch unterstützen, dann wirst du damit nicht weiterkommen. Und so war es nun mal leider in der Vergangenheit. Es gab natürlich immer wieder ein paar Leute, die sehr interessiert waren an den Themen. Ein paar Data Champions gibt's immer, weißt du selbst am besten. Ja, jetzt ist das Thema aber wirklich ganz oben angekommen und mit Agenturen hast du völlig recht, geht immer schneller. Thomann ist in der glücklichen Lage, dass wir es gar nicht schnell machen müssen, sondern gut. Und ich messe mich persönlich immer daran, zu sagen, pass auf, wenn wir jetzt morgen alle Dashboards abstellen, haben wir dann eigentlich übermorgen weniger Umsatz.
Oh,
ich glaube, daran sollten sich auch andere Unternehmen messen und welchen Wert generiert ihr eigentlich aus Daten. Und wie gesagt, Thomann ist in der glücklichen Lage, dass wir das jetzt langsam und mit qualitativ hohem Anspruch machen können.
Ja, wie würdest du denn die Frage beantworten, wenn ihr das Dashboard abschaltet, was passiert?
Vorweg muss ich sagen, als ich angefangen habe, habe ich 120 Dashboards gefunden. Von denen haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren 70 abgestellt. Das ist jetzt die Frage, warum hat das 2 Jahre gedauert? Ja. Man denkt ja, okay, stell es halt irgendwie mal ab, wird schon nichts passieren. Es ist viel, viel Stakeholder-Management, viel, viel Kommunikation. Aber wir haben es jetzt tatsächlich um mehr als die Hälfte reduziert. Und wenn du mich fragst, haben wir jetzt 30, 40 essentielle Dashboards, die auch von den Leuten genutzt werden und sehr wahrscheinlich auch Business-Entscheidungen getroffen werden. Wobei auch da, und ich habe auch schon mal eine Folge bei dir gehört, da war ein anderer Vorredner, der meinte, was wird da drin eigentlich gezeigt und was für ein Business-Value generiert jetzt eigentlich diese Zahl, die am Ende da auftaucht. Kann ich ihn nicht hundertprozentig beantworten. Mein Eindruck ist, Thomann ist so ein stabil gewachsenes Unternehmen mit so einem starken Businessmodell, dass per Definition wahrscheinlich erstmal nichts passieren wird.
Also die spannendste Frage und so ein bisschen philosophisch ist sie ja schon so richtig. Wie kann man messen, dass Wert mit Data entsteht? Das hast du jetzt sehr plakativ gesagt mit Dashboards abschalten. Gibt es noch ein anderes Beispiel? Wie ist dein Gefühl? Weil wir hatten ja im Vorgespräch, und da vielleicht kommen wir da noch dazu, ist ja das Thema Digital Analytics, da kommst du her, das ist ja, komme ich auch her, das wird vielleicht ein schöner Nerd-Talk. Wie würdest du es messen, wenn dich jetzt jemand fragen würde, hast du in den letzten 2 Jahren Wert geschaffen?
Also wenn du klassisch aus dem E-Commerce kommst, ich bin ein Kind des E-Commerce, dann fragst du dich natürlich, okay, was passiert mit dem Umsatz und wo verkaufst du eigentlich? Es gibt das die ganze IT-Systemlandschaft, die nur mit Datenbanken funktioniert. Das heißt, Daten liegen sowieso überall rum. Du willst jetzt irgendwas mit den Daten machen, um Wert zu generieren. Ja, das beginnt dann irgendwo bei der IT, die ein ERP hat. Da hast du die ganzen Daten, schaust du dir an, die Rohdaten, transformierst sie, packst sie in ein Dashboard und guckst sie dir an und daraufhin soll eine Entscheidung getroffen werden. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Dieser ganze Prozess braucht eine gewisse Infrastruktur, braucht Menschen, die es betreibt. Du musst Tools einkaufen, Wissen aufbauen, Literacy generieren. Und da muss man sich halt einfach challengen, ne? Jetzt habe ich das alles gemacht, jetzt habe ich diese Dashboards oder vielleicht am Ende sogar Datenprodukte, die du auf deiner Website eingebunden hast und die auch gegebenenfalls funktioniert, beziehungsweise die Conversion Rate erhöhen. Aber ist dieser Aufwand, den du betreibst, um das eigentlich alles zu tun, so gut und so groß, dass es den Unternehmensmehrwert signifikant steigert? Und das ist tatsächlich etwas, was mich auch persönlich sehr umtreibt. Wir machen das jetzt gerade, was ist der Mehrwert? Und zum Thema Digital Analytics, ist natürlich dann im Kontext E-Commerce sehr wichtig. Ich war lange Zeit bei Zalando. Da war das sehr, sehr spannend zu sehen, wie viele Leute sich dann eigentlich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, wie man dadurch Mehrwert generieren kann. Und das war sehr faszinierend, so eine einschneidende Station eigentlich in meiner Karriere.
Teil uns mal deine Insights. Was war da sozusagen was war der meiste Erkenntnis oder die größte Aha-Effekt?
Also der größte Aha-Effekt war erstmal, dass das sehr viele Leute gemacht haben. Du bist da in ein Team reingekommen, da saßen immer so 6 Web-Analysten. Gab es da ein Team von 15 Marketing-Intelligence-Analysten, 20 Conversion-Rate-Optimierer, die sich halt einfach permanent angeguckt haben, bringt dieser 1 Euro, den wir jetzt in die Kampagne gesteckt haben, 1,20 Euro raus. Das war schon mal sehr beeindruckend, dieser ganze Scale, ne? Und auch die Geschwindigkeit. Die Systeme waren da, die Entwickler und auch die Landingpage-Entwickler waren alle so trainiert, dass das auf Optimierung ausging. Und mit Digital Analytics ist ja ein Bereich, der dann auch in unterschiedliche Bereiche eingreift, wie zum Beispiel AB-Testing oder Feature-Tracking, natürlich auch ins Marketing, Product Analytics, ein sehr weitreichendes Feld. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, wie professionell das aufgesetzt ist und wie viele Leute da eigentlich wirklich am Werk sind. Das war krass.
Ja, was ein gutes Beispiel ist jetzt gerade im Vergleich zu normaler Architektur und den Themen, die du jetzt gerade bei Thomann vorfindest, oder da machst du auch Digital Analytics, aber Digital Analytics allgemein ist, ich habe oft das Gefühl, dass Digital Analytics aus der Welt kommt mit überprüfe die Maßnahmen, die andere machen. Und das ist ja eigentlich den Kulturaspekt, den wir generell für Daten gar nicht haben wollen. Also dieses, einer hat ein Produktfeature, was er sagt, was die Theorie ist, was gut funktionieren würde, wie ein Produktfinder oder was auch immer. Die These ist, das bringt mehr Umsatz und das Digital Analytics Team muss jetzt beweisen, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Und dann bist du ja in der Art und Weise, wie man miteinander arbeitet, ja eher derjenige, der die Arbeit kontrolliert. Allgemein funktioniert das nicht im Kulturteil.
Ja, ich separiere das ganz gerne, weil ich sehr stark mit der On-Site-Brille komme. Also ich habe immer viel Kooperation mit Product-Ownern gehabt, die sich um die Features gekümmert haben auf der Website. Hm. Und der Product-Owner ist natürlich jetzt sehr daran interessiert, einen Mehrwert zu generieren. Dann kommt irgendwann der Business-Owner mit rein und meint, okay, pass auf, jetzt habe ich dir dieses Feature hier bezahlt, was verdienen wir jetzt eigentlich damit? Und im Zweifel sitzt dann dahinter noch der Marketeer, der halt sehr, sehr viel Geld da rein gesteckt hat. Du musst jetzt quasi beweisen, es passiert in der Marketingwelt etwas, es passiert auf der On-Site-Welt etwas. Die Kunden benutzen es, es bringt Mehrwert, aber es werden keine Sales generiert. Ne? Und wen willst du jetzt eigentlich wirklich satisfyen? Willst du jetzt dem Marketeer sagen, deine Kampagne ist super, wir verdienen Geld? Oder dem Product-Owner sagen, pass auf, das Feature wird super genutzt, aber die Kunden kaufen es nicht. Das stärkt aber trotzdem deine Brand-Awareness und es ist ein Feature, das kein anderer hat. Ja, und in diesem Zwiespalt sind wir, glaube ich, als Digital Analysten immer gefangen. Und ich komme, wie gesagt, sehr stark aus der On-Site-Welt. Und mir war es tatsächlich immer eher ein Anliegen zu verstehen, was passiert im Produkt. Also wenn der Traffic dann wirklich da war, wie benutzen User ein Feature, interagieren sie damit, inspiriert es sie, etwas zu tun. Denn Inspiration ist für mich auch etwas Langfristiges. Und da kann ich auch gleich die Brücke zu Turm anschlagen. Wir wollen die Leute inspirieren. Wir müssen niemand irgendwie ein Instrument andrehen, sondern das muss das Richtige sein. Und die Leute müssen das finden, was sie suchen und danach sagen, ey, das war eine coole Experience.
Ja, als ich im Digital Analytics-Bereich noch gearbeitet habe, war genau dieser Trade-off, den du gerade beschrieben hast. Wie kann man schaffen, kulturell hinzubekommen oder in der Transformation hinzubekommen, dass die Features, die sich jemand überlegt, auch erstmal messbar werden, also jemand sich bereit erklärt, in der Entwicklung das mitzumessen und dann aber auch sozusagen man bereit ist, das zu überprüfen und zu gewährleisten, dass man auch mal falsch liegen kann. Warum? Ich kenne das von mir selber so ein bisschen. Wenn du eine Idee hast, dann findest du die Idee ja gut und du gehst ja eigentlich schon mit dem Aspekt rein, das muss funktionieren. Dieser Optimierungsgedanke, der kam bei mir ehrlich gesagt auch viel später. Also das ist so ein unglaubliches Ego ablegen und ein zu, ich kann auch falsch liegen, das ist meine These statt, das ist meine Meinung. Das ist schon ganz, ganz spannend.
Total, ja, absolut. Ja, wenn man wie gesagt aus dem E-Commerce kommt, du auch weißt, wie so ein Product Owner eigentlich arbeitet mit dem ganzen Prozess dahinter, ne? Ideation, der ganze agile Prozess, du sprichst mit Kunden, hast am Ende vielleicht auch ein Feedback-Hub, das angeschlossen ist und die Kunden, die wollen dieses Feature. Es muss da sein. Dann kommt es und wie gesagt, dann beginnt dieser Clinch. Und bezüglich Messen fand ich auch immer interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Sachen richtig zu messen auf einer Website oder einer App benötigt einfach Entwicklerressource. Und ein cooles Tracking einzubauen ist tatsächlich, du ballerst nicht einfach irgendwo den GTM rein und dann funktioniert das, sondern du musst halt gucken, okay, ist das irgendwie Ajax, musst du ein Custom Script machen, laufen die Daten auch mit einer richtigen, Convention ein, sind sie vergleichbar zwischen Mobile und der Webseite? Und das ist allein schon viel, viel Aufwand. Und das ist nicht so easy.
Nee. Ich überlege auch gerade, das ist so die Entwicklung, die wir im Digital Analytics Bereich gemacht haben. Dann später kam ja AB-Testing mit dazu. Dann kam irgendwie Optimierung der einzelnen Kanäle mit dazu. Dann kam plötzlich Attribution mit dazu. Die Entwicklungen sind ja für die anderen Themen eigentlich auch da. Das ist jetzt allgemein, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich lege alle Daten, die relevant sind fürs Unternehmen zentral ab. Ich mache ein Dashboard. Und dann ist ja trotzdem die These, die man hat, die gleiche. Ich glaube, man kann folgende Sachen optimieren. Und dann muss man auf der Basis auch wieder messen, ob die Optimierung geklappt hat oder nicht. Aber das ist irgendwie ein komplexeres oder ein holistischeres Optimierungsbild. Wie muss der Button rot oder grün sein auf der Webseite?
Ja, genau. Da sprichst du eigentlich schon gleich die Daseinsberechtigung an. Ne? Es gibt viele Unternehmen, die machen so Digital Analytics mal so ein bisschen nebenher, bauen mal eine GA ein oder was auch immer dann da läuft und gucken sich halt die Zahlen an. Wenn du es nicht wirklich in deinem Unternehmen, in deiner Division oder Unit oder wie du es auch mal nennen willst, implementiert hast und daraus auch wirklich coole Entscheidungen abgeleitet werden, die auch wirklich dann weitergetrieben werden. Also das Produkt wird iteriert, wir wissen, was es tut, dann ist es ein nice to have.
Was war denn da in dem Bereich dein größter Aha-Effekt im Web-Analytics-Bereich? Also oder warum hast du dich vor allem denn jetzt eher breiter aufgestellt? Das ist ja, also ich habe ja genau die gleiche Journey gemacht, aus einem Fachbereich eher immer weiter generalistischer zu sein. Was hat dich da so getrieben? Also erst was war die größte Erkenntnis und dann was war getrieben? Sorry, zwei Fragen.
Also meine größte Erkenntnis war, dass das Thema Digital Analytics mehr ist, als einfach nur zu gucken, was auf einer Webseite passiert. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich das nicht ausschließlich machen musste, sondern wir hatten dann viele AB-Tests laufen. Und dann siehst du halt, okay, Digital Analytics, AB-Testing. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Ne? Wie misst man das jetzt eigentlich? Was hat das eigentlich für technische Implikationen? für die Customer Journey? Was rollen wir jetzt eigentlich aus? Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und dann plötzlich ging es dann, okay, was hat denn jetzt eigentlich eine Kampagne für einen Einfluss auf einen AB-Test? Da wird es dann eigentlich schon viel komplizierter. Keine Ahnung, da kommt jetzt irgendwas von Display oder SEO, was jetzt auf eine Variante einen bestimmten Einfluss hat. Jetzt sagst du, okay, gehen wir jetzt in die Marketingkanäle und gucken, dass der Traffic so reinkommt, dass die Variante 1 besser funktioniert als die zweite. Also was möchtest du eigentlich? Mm. Und das hat dann für mich so im Nachgang, vor allem auch jetzt in meiner Rolle, wie vier Units unter mir sind, unter anderem Digital Analytics, das holistische Bild geprägt, dass ich auch mehr mit dem Marketing sprechen möchte in Zukunft, um zu sagen, pass auf, eure Spendings, qualitative Dinge, die ihr auf die Website schickt, machen was mit den Features, gibt uns die Möglichkeit, im Analytics-Bereich euch auch zu zeigen, was das wirklich bedeutet. Und das sind so die Erkenntnisse, die ich habe, dass das Thema wirklich manifestiert sein muss.
Ja. Und die zweite Frage, warum hast du dich aus einem Fachbereich raus in die generelle Funktion entwickelt?
Ich glaube, das war eher ein Unfall. Ich fand den Bereich, klingt jetzt dramatisch. Nee, ich hatte dann irgendwann, das war 2012, ein paar Jahre auf dem Buckel in dem Bereich. Und dann warst du halt zu der Zeit auch schon ein alter Hase. Bin dann relativ schnell ins Leadership und zum Teamleiter gekommen. Ja, und dann geht's automatisch nach oben. Du beschäftigst dich einfach mit übergreifenden Dingen. Und so ist es passiert, dass ich das Schiff dann irgendwann holistisch verlassen habe und nicht mehr ausschließlich Digital Analytics mache, sondern halt den ganzen Data Science, Data Analytics, das Engineering und unter anderem BI da ist. Und aber trotzdem, mein Steckenpferd bleibt die On-Site-Analyse und da komme ich her.
Hast du das Gefühl, dass du in dem Bereich auch öfters mal wieder zurückfällst?
Ganz häufig, fast jeden Tag. Wenn ich mit einem Marketeer rede oder gänzlich der Abteilung, ich habe immer die On-Site-Brille auf. Hm. Ich denke immer darüber nach, okay, du kannst jetzt deine Kampagne noch nach X optimieren und dein Attributionsmodell irgendwie nochmal 46. Mal adjustieren von der Badewanne auf Last Click. Was wirklich zählt, ist das auf der Seite. Ist das relevant für den Kunden? Hast du die richtigen Preise, das richtige Sortiment? Gute Produkte, weil dann kauft der Kunde. Ja, das ist ganz häufig. Also um deine Frage zu antworten, ich falle sehr, sehr häufig zurück in diese Denkmuster.
Das merke ich auch immer wieder. Ich bemängel das ja meistens bei anderen und sage, es ist irgendwie schade, dass man weg von diesem Methodischen kommt, sondern eher von dem, das habe ich gelernt und man macht auch noch das wieder. Aber ich selber habe auch immer wieder gemerkt, wenn man im E-Com ist, dass man sich sehr schnell auf den Home-Turf zurückfokussiert. On-Site-Optimierung, Attribution, das, was man sozusagen jahrelang gemacht hat. Ich finde, es macht auch extrem viel Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es das, wo man sich halt auch vermeintlich am besten auskennt. Und dann macht man doch lieber die alten Muster, als versuchen, neu zu lernen.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe. Wie wird ein Unternehmen datengetrieben? Auf was muss man dabei achten? Was sind Fails? Und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein? Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Absolut.
Wenn man sich jetzt Thomann mal anschaut, wir haben jetzt viel über Zalando gesprochen und du hast jetzt 4 Teams, du hast gestartet in dem Thema. Was waren deine Schritte? Ich finde es immer total spannend rauszufinden, was sind Learnings, die du anderen raten würdest, nicht zu tun? Was sind Learnings, die man tun sollte? Also lass uns auch anfangen beim nochmal, du bist reingekommen und das Data Warehouse war ja eigentlich extern aufgebaut. Wie hast du überhaupt überprüft, ob das dem entspricht, was du dir vorstellst?
Ich bin tatsächlich in die Datentöpfe reingegangen. Also ich habe mir mal angeschaut, was liegt da eigentlich drin? Aus welchen Domänen? Wo kommt es her? Wie wird das eigentlich erfasst? Und was bedeuten die Daten? Letzteres war tatsächlich sehr schwierig, weil es, wie gesagt, keine Dokumentation gab. Aber ich glaube, das kommt auch dann irgendwann so ein bisschen mit der Erfahrung, man versucht, die Dinge im Kopf für sich zu schneiden. Also gerade der Bereich On-Site-Optimierung, Digital Analytics ist was anderes als Data Analytics. Das sehe ich auch ganz häufig noch in unserer Industrie, dass die Leute das miteinander vermischen. Das ganze Thema Data Science ist dann für mich ein Teil von Data Analytics. Dann das ganze Thema Engineering. Also wir haben alles auseinandergenommen, wir haben eigentlich alles zerlegt, haben es domänenspezifisch platziert. Bedeutet, jetzt gibt es einen Digital Analyst, der sich auch wirklich die GA-Daten anguckt. Es gibt jetzt einen Data Engineer, der guckt, dass die Daten kuratiert sind. Es gibt Data Scientists, die aus bestimmten Töpfen Sachen rausnehmen und damit Data Science machen. Und das sind für mich einfach so die ersten Schritte, die man machen sollte, wenn du in so ein Data Warehouse reinguckst. Wenn wir zurück zu unserer Ausgangsfrage kommen, wie generiert man eigentlich Mehrwert durch Daten, ist das für mich eigentlich die notwendige Bedingung. Wenn du das nicht tust, hast du ein Sammelsurium, du weißt nicht, wie du am Ende Mehrwert generierst. Plus, um auch nochmal auf die Dashboards zurückzukommen, hast 120 Dashboards generiert, in denen unterschiedliche Datenquellen aus unterschiedlichen APIs reinkommen. Die sind dann inkonsistent und dann hast du einfach ein großes Wirrwarr. Deswegen vielleicht erstmal stoppen, screenen, gucken, Mehrwert evaluieren. Und dann das Ganze nochmal neu aufsetzen. Und so bin ich an die Sache gegangen. Ich weiß nicht, wie du das in der Vergangenheit gemacht hast.
Ja, ich starte eigentlich eher, also man hat ja was vorhanden und es ist immer schade, direkt zu reagieren auf sozusagen seine alten Denkmuster drüber zu setzen. Und vielleicht hast du das nur nicht erzählt. Ich wäre jetzt hingegangen oder bin auch hingegangen in den letzten Arbeiten und bin erstmal mit den Stakeholdern zusammengesessen und habe gefragt, was wollen die überhaupt? Was ist der größte Mehrwert? Und dann bin ich wieder sozusagen zurückgegangen und habe mir erstmal angeguckt, was haben wir denn? Und also klassisch ist, soll mehr oder weniger, was wird nachgefragt, Nachfrage und Angebot, und habe dann versucht, auf Basis der Nachfrage, die ich rausgehört habe von den Stakeholdern, was sie möchten, wo die nächsten Reise hingeht, eigentlich das Angebot strukturiert, so wie du es gemacht hast, und dann aber auch den Plan aufgestellt, wo geht die Reise hin.
Ja, guter Punkt, das habe ich auch gemacht. Ja. Was wir allerdings auch gemacht haben, wir haben Sachen einfach mal abgeschaltet, weil wir sie gemessen haben, einfach gesehen haben, es benutzt keiner. Ja. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch mit Leuten gesprochen, von denen wir wussten, dass sie halt diese erwähnten Data Champions sind. Wir sind da schon sensitiv rangegangen, weil es, wie gesagt, Leute gibt, die mit den Daten gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz haben wir auch den Leuten beigebracht, pass auf, es ist jetzt vielleicht mal sinnhafter, dein Dashboard, was du vielleicht einmal im Monat benutzt, um eine ganz krasse Business-Entscheidung zu treffen, mal 3 Monate auf Eis zu legen, damit die Daten, die da drinne sind, auch tatsächlich die richtigen Daten sind. Also den Punkt, so diese Schnittstelle zu den Business-Ownern und den Entscheidungsträgern, den haben wir natürlich mitgenommen. Also man muss auch sagen, dass 2 Jahre im Aufbau so eines Data Warehouse jetzt eigentlich gar nicht so lang sind, vor allem wenn schon viel drin ist. Das ist eine große Aufgabe.
Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was du getan hast. Was glaubst du, wären Sachen, die man überhaupt nicht tun sollte, wenn man startet in dem Bereich?
Ich glaube, ein Fehler, den man machen kann, ist, seine eigene Expertise, die man hat, zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Du musst dein Home-Turf verlassen und die Sachen einfach übergreifend sehen. Du musst den übergreifenden Mehrwert sehen. Und jetzt gibt es, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, die Leute, die haben eine sehr, sehr, und da kommen wir auch wieder zum Datenmenschen, das, was wir vorher tatsächlich kurz im Vorgespräch angeschnitten haben. Es gibt sehr verkopfte Leute im Datenbereich, die drücken im Data Warehouse Stempel auf, beispielsweise im Data Science. Wir müssen jetzt unbedingt Data Science machen. Wir bauen jetzt alles auf und haben jetzt die krassesten Machine Learning Infrastrukturen im Data Warehouse und daraus generieren wir jetzt den krassen Mehrwert. Das ist nicht so. Ich glaube, man muss, wie gesagt, rauszoomen, gucken, wo ist der Business Value? Wie ist das Unternehmen eigentlich aufgestellt? Und wie kannst du die Daten, die du ihm gibst, eigentlich auch verarbeiten? Weil wenn du zu schnell bist, gerade im Thema AI, Machine Learning, Data Science, kannst du auch relativ schnell ins Klo greifen, um es mal so auszudrücken. Ich sehe beispielsweise ganz oft jetzt das Thema AI, ML ist jetzt auch nicht mehr ganz so die neueste Innovation. Das machen jetzt irgendwie alle. Ich habe neulich eine Studie gelesen, die kam irgendwie aus den Staaten, Studie in der Universität, dass nur 2% aller Machine Learning Algorithmen in Produktion gehen. Ja, das heißt, die Leute, die reden immer sehr viel darüber, aber wann ist meine Realtime-Pipeline auf deiner Seite? Hast du das irgendwo schon mal gesehen oder hast du irgendwo schon mal einen geilen Chatbot benutzt? Ich noch nicht, ich warte drauf, ja. Aber alle reden drüber. Und wenn du das Pferd von der Seite aufrollst, hast du, glaube ich, irgendwann relativ schnell große Schwierigkeiten.
Ja, weißt du, was ich, also in der Zeit, wo ich im Digital Analytics Bereich gerade sozusagen Leitung und dann ein bisschen in die Breite gegangen bin, war dieses Thema Data Science gerade modern. Und das ist ja eigentlich so die Evolution von, ich betreue mal Google Analytics, On-Site-Daten noch mit dazu, oh, vielleicht sogar eine dritte Quelle, und wie kann man die verschneiden, um wirklich mal so richtig tolle Erkenntnisse zu bekommen. Da war ja die Illusion, dass du mit Data Science ein Projekt machst, das geht 2 Monate und dann hast du wirklich den heiligen Gral gefunden und das skalierst du, indem du diesen Prozess immer wiederholst. Plötzlich wurde festgestellt, man macht es mal, die Daten funktionieren nicht, ach, das ist wissenschaftliches Arbeiten, das dauert auch mal ein Jahr, ach so, und dann ist da wirklich gar keine Erkenntnis da, das heißt, ich muss vielleicht 3 Projekte parallel starten, vielleicht kann ich das gar nicht skalieren, weil die Daten nicht da sind, und ich glaube, dass dieser große Big Bang wird jetzt bei dem Thema Gen AI oder generell AI kommen. Das heißt, die haben eigentlich diesen Schmerz, den sie gehabt haben und auch eigentlich noch haben beim Data Science, ordentlich Strukturen zu schaffen, um dann zu skalieren, haben sie jetzt fallen lassen, weil noch was Neues Glänzendes auf dem Markt ist. Gen AI oder AI. Jetzt probieren sie damit rum, wie du gerade gesagt hast. JetBot gibt es auch noch nicht so tolle. Es gibt vielleicht ein paar Einzelprojekte, aber nicht genug. Und sie werden recht schnell in den Punkt kommen, dass sie feststellen, dass da auch viele Sachen sind, die sie nicht skalieren können. Und da gab es eine spannende Studie, habe ich schon in einem anderen Podcast gesagt, von Informatica, dass mangelndes Data Management sozusagen dafür sorgt, dass sie viele Sachen nicht skalieren können.
Absolut. Also ich glaube, man muss es rückwärts denken vom Produkt, vom Business Value aus. Und wenn du dann siehst, was da eigentlich auf dem Tisch liegt, würden, glaube ich, auch viele, viele Leute in den Bereichen auch nochmal drüber nachdenken und das vielleicht doch anders machen.
Und dann ist die Frage, wir meckern oder wir schimpfen ja jetzt gerade viel darüber, was zu tun ist. Man braucht ja irgendwie eine Analogie, was Plakatives, um festzustellen, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, das Beste ist eigentlich, ChatGPT oder die ganzen Gen-AI-Themen, die gerade bestehen, sind Sachen, die auf Basis riesengroßer Daten trainiert wurden. Das sind Unmengen an Daten, die auch zusammengesucht wurden. Es war ja nicht irgendwie, also World Wide Web meistens, es war aber nicht eine Datenquelle, die sie genutzt haben. Und jetzt kann man sich doch einfach mal die Frage stellen, habe ich im Unternehmen einen zentralen Ort oder komme ich irgendwie unabhängig vom zentralen Ort an alle Datenquellen, die relevant für mich sind, um Sachen zu lernen? Und dann ist die Feststellung meistens nein. Und dann ist die Frage, brauche ich es? Kann ja auch dann die These sein, man braucht es nicht. Und wenn ich es brauche, wie kann ich ein Projekt lostreten, um parallel unterwegs zu sein?
Ja, guter Punkt. Da kommen wir wieder zur Unternehmensstrategie.
Ja.
Also wenn du die Datenproduzenten nicht so weit auf deine Seite bringst, dass sie den Input in die entsprechenden Systeme so mit dir gestalten, dass sie stabil, schnell, skalierbar sind, dann fängt das Problem eigentlich schon an. Ne? Also es ist der Root Cause. Das hattest du auch irgendwann mal in einem Podcast, dass wenn der Root Cause nicht stimmt, wird es sehr, sehr schwer und in den Operations einfach ein großer Schmerz, da irgendwann ein geiles Ergebnis zu haben. Bei uns bei Thomann ist es so, wo du gerade ChatGPT genannt hast, ich finde Prompt Engineering cool, weil es ja mittlerweile, das ist ja auch ganz witzig, eigentlich AI-Tools gibt, die dein Prompt Engineering machen.
Ja.
Ich auch total perfide. Bei uns ist es so, wir haben sehr, sehr viele Produkte auf der Webseite. Thomann ist einfach sehr bekannt für den Kundenservice. Du musst dir vorstellen, du bist ein, weiß ich nicht, Pianist seit 30 Jahren, hast ein Grand Piano zu Hause stehen für 35.000 Euro. Und jetzt rufst du da an. Oder du schreibst irgendwas in den Chatbot rein, was sehr spezifisch ist. Da weißt du, dass 99% der Sachen von der Maschine gar nicht beantwortet werden können, weil selbst wenn du einen Algorithmus super weißt, sind die Cases oft so spezifisch, dass du dann irgendwann so viele Daten brauchst, die meistens nicht da sind, dass du keine coole Antwort kriegst. Ne? Und wie gesagt, also dieser ganze Prozess, wenn du den stemmen und hebeln kannst, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt, bist du, glaube ich, schon in den Top 5 der Welt. Und gibt's für mich jetzt in Deutschland noch nicht so viele Player. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nee, oder wenn, sind sie nicht bekannt. Das ist ja, wenn du siehst gerade, welche Themen erfolgreich sind. Jetzt habe ich irgendwie auf Tagesschau mal gelesen gehabt, Früherkennung für Diabetiker, wenn sie Probleme beim Autofahren haben. Das sind alles so Themen, das sind viele klassische Wissenschaftscases, also da, wo eben schon diese Vorbereitungen waren, sind aktiv. Und du hast genug Daten eben vorhanden und kannst reproduzieren. Alles andere, wie du jetzt gerade beschrieben hast, sind auch oft Cases, wo du gar nicht genug Datenmengen hast. Auch selbst wenn du sie zusammensuchen würdest. Daher kommt ja oftmals der Fall, dass viele sagen, okay, jetzt ist mein Job weg. Ich glaube, dass an vielen Stellen der Job erleichtert wird. Und damit Möglichkeiten sind, Neues zu lernen oder in der Zeit effektiver und strukturierter und auch überlegter zu arbeiten wie gehetzt. Von daher sehe ich das nicht so zwangsweise kritisch. Und wenn Jobs weggehen, sind es eher die Leute, die im Data-Bereich arbeiten, weil klassische Analysten, mal eine CSV zu analysieren, das kann auf jeden Fall Algorithmen jetzt schneller als jemand anders.
So ist es. Da kann ich jetzt gar nicht mehr hinzufügen. Das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Man merkt, du weißt, was du tust.
Ich nutze ChatGPT täglich. Nein, Spaß. Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Ich finde es bei dir toll und kann da sehr relaten zu. Du kommst aus dem Digital Analytics Bereich, hast dich als Teamlead entwickelt, gehst jetzt weiter weg und dann geht ja sozusagen der Schritt weiter zu, du bist Generalist, Director Data, hast 4 Teams. Jetzt müssen wir uns mit dem Thema Gen AI beschäftigen. AI, wie geht man da strategisch vor? Was glaubst du, wo entwickelt sich die Rolle, deine oder meine Rolle sozusagen auch in der Zukunft?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir werden immer mehr zu enablen und zu steuern. Also ich glaube, man muss für sich irgendwann entscheiden, dass das Data Crunching irgendwann nicht mehr Teil deines täglichen Doings wird, sondern das macht einfach eine Maschine. Die ganzen Prozesse werden sehr automatisiert werden. Also muss man, glaube ich, irgendwann eine Entscheidung treffen, was ist die richtige Infrastruktur für mich? Was ist der richtige Algorithmus für mich? Das ist für mich immer noch ein Thema. Ich glaube, es ist heute immer noch schwer, sich einen Algorithmus aus dem Regal zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt der one and only, der mein Business stärker macht. Also die übergreifende Expertise und die Bewertung von Algorithmen und den Tools, die man dann einsetzt, die Automatisierung und Digitalisierung machen sollen, ich glaube, das wird immer relevanter. Ich habe witzigerweise letztes Jahr einen Kurs beim MIT gemacht in Amerika. Die sind ja bei dem Thema schon, weiter will ich nicht sagen, aber die haben nicht ganz so viele Barrieren, was jetzt den Dateninput angeht. Die haben da schon dieses Management von AI, eigentlich die größere Geschichte. Und dann ist die Frage, was hat das jetzt für die Datenteams, die wir eigentlich heute kennen, für einen Einfluss? Und da wird sich unsere Rolle, glaube ich, noch mehr vom Leader zum Steuerer entwickeln.
Persönliche Frage, ist das zu empfehlen? Ich hatte mir auch überlegt, irgendwie so MIT-Kurse noch zu machen. Vielen Dank fürs Lob sozusagen, dass ich mich gut mit dem Thema auskenne, aber ich glaube, ich muss täglich mehr lernen und will mehr lernen. Ist das was du empfehlen würdest?
Was tatsächlich sehr cool ist, sind diese Stunden, die du mit den Profs hast. Weil das sind halt Leute, ja. die halt signifikant diese Bereiche eigentlich mit aufgebaut haben in der Welt. Ne? Und die können dir zu Algorithmen nochmal was ganz anderes erzählen und zu Infrastrukturen. Die Aufgaben selbst und diese Essays und Homework, was du da abgeben musstest, das hast du dann teilweise witzigerweise halt mit ChatGPT gemacht. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Ich meine, ich sehe das bei meinen Freunden, die noch studieren, die benutzen das alles. Das ist ja heute auch Standard. Deswegen war es mehr so der Austausch. Es war mehr so dieses Brainstorming. Dafür kann ich das sehr empfehlen, auch mal nach Übersee rüber zu horchen, die Community. Waren viele Inder mit drin in diesem Kurs. Auch da ist die Technologie und die ganzen Barrieren, sag ich mal, ein bisschen geringer und fortgeschrittener als bei uns in Europa, alleine durch die ganzen Regulationen, die wir haben. Das war sehr inspirierend. Ansonsten rein fachlich, wenn du da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wissen willst, wie du deinen LLM aufsetzen willst, kannst du das, glaube ich, auch woanders machen.
Kannst YouTube und Co. verwenden, genau. Definitiv.
Ja.
Von daher, ja, also finde ich ein guter Punkt, Community weiter aufbauen, ist ja auch das Ziel meines Podcasts, mehr darüber zu sprechen, Leute kennenzulernen und zu verlinken.
Vielleicht mal eine Frage an dich, weil du hier die ganze Zeit fleißig löcherst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, du bist ja auch auf LinkedIn unterwegs, ich sehe dich ja regelmäßig. Ich habe immer, wenn ich LinkedIn aufmache, ist AI natürlich immer gleich das erste Thema, was aufpoppt. Und irgendjemand hat wieder irgendwie den neuesten Kram angewandt und sein Business zu 80% Wachstum geführt. Und dann, keine Ahnung, hast du jetzt irgendwie Sora da von OpenAI und du denkst, das ist ja unfassbar geil. Wie nutze ich das jetzt? Und ich habe so ein bisschen FOMO. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich es verpasse. Und das stresst mich gerade.
Ja, ich bin da langsam relaxed, weil ich darf für einen meiner Coaching-Kunden, die ich beraten darf, so ein Newsletter machen. Der kriegt immer wieder sozusagen Informationen zum Thema AI. Und dann recherchiere ich natürlich online. Und letztes Jahr November kam ja gerade oder war ja eher so der Hype. Und jetzt flacht's ab. Wenn du jetzt dir Neuigkeiten zum Thema AI und KI anguckst, ist es nichts mehr zwangsweise Innovatives. Es kommt seltener vor, dass was Tolles kommt. Von daher hatte ich diesen FOMO extrem in der Hype-Phase. Da war so täglich, was verpasse ich? Gibt es da irgendwas Neues? Ich brauche, muss was testen. Und jetzt bin ich relaxed dazu. Ich muss vielleicht gar nicht mehr immer zwangsweise bei den Early Birds mit dabei sein, sondern vielleicht gibt es ein Thema, was gut funktioniert. Und wenn es ausgereift ist, dann gucke ich es mir mal im Detail an, um zu verstehen, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber so schnell, wie sich AI und Co. entwickelt, ist ja auch die Situation, dass du 2 Wochen später drauf guckst und das Produkt ja schon extreme Fortschritte gemacht hat. Das heißt, manchmal guckst du ja vielleicht auch zu früh in ein Tool und siehst plötzlich gar nicht die Sachen, die du 3 Wochen später hast und hast vielleicht schon einen Bias, den man hätte gar nicht haben sollen.
Ich glaube, du bist vielleicht als Typ grundsätzlich ein bisschen entspannter als ich. Also ich bin letztens meinen Sohn zu Peter gefahren, haben wir Nachrichten gehört und da ging es um Sora, das neue Feature von OpenAI. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Ding irgendwann Filme machen kann. Ne? Und ich meine, da in Hollywood, die gehen da auf die Barrikaden. Ja. Das fand ich, also man kriegt das immer nur so nebenher mit, aber trotzdem, das macht was mit einem. Ne? Und auch hier die Bart-Geschichte, die jetzt in Gemini eingeflossen ist, das wird ja auch immer besser. Also ich bin da nicht ganz so relaxed wie du. Ich weiß nicht, warum. Nicht. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen länger dabei und ich weiß auch nicht, wie alt du bist, aber bei mir löst es was aus.
Ja, ich glaube, es ist eine Typsache.
Ja.
Mein persönlicher Tipp ist da wirklich individuell für sich zu entscheiden, wo die Reise hingehen kann. Man sieht ja jetzt gerade, du beschäftigst dich viel mit dem Thema, ich beschäftige mich viel mit dem Thema, aber jeder geht es dann sozusagen nochmal individuellen Rhythmus und Schnelligkeit an. Ich glaube, da ist die Empfehlung, man muss sich überlegen, ob man den Hype mitgeht, in welcher Form man den Hype mitgeht. Weil, was man ja nicht vergessen darf, es sind ja nicht nur die AI-Themen, die sich weiterentwickeln, sondern Data, Analytics-Themen sind ja alles, die sich sozusagen auch weiterentwickeln. Und die musst du ja auch in regelmäßigen Abständen immer wieder screenen, gehört ja mit zu unserer strategischen Aufgabe.
Ja, das Coole an der Stelle ist, dass ich, wenn ich diese Beunruhigung habe durch diese ganzen AI-Themen und dann ja wieder back to work gehe und dann sehe, okay, wir haben jetzt mal über LLM geredet. Ja. Und gucke, was bedeutet das jetzt eigentlich wirklich in Real Life und im Operativen? Ja. Da bin ich ganz schnell wieder beruhigt, weil ich sehe, pass auf, lass mal lieber die Hausaufgaben machen und dann können wir gucken, wie wir weitergehen.
Ja. Aman, wir sind schon sehr weit fortgeschritten mit der Zeit. Von daher, wer den Podcast jetzt zum ersten Mal hört oder noch gar nicht abonniert hat, soll die Chance nutzen auf Apple Podcasts und Spotify. Auch gerne bewerten. Und wenn ihr mehr zu Aman oder mir wissen wollt, nutzt die Chance, schreibt uns auf LinkedIn an, addet uns auf LinkedIn, die ganzen Sachen sind auch in den Shownotes. Die zwei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle: Was machst du denn noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du denn deinem Data Game geben?
Ich habe mich natürlich vorbereitet, weil ich die Fragen schon kenne. Was mache ich privat mit Daten? Leider nicht mehr so viel, aufgrund des Workloads, und er hat ja eigentlich gesagt, ich habe ein Kind. Da ist man schon sehr, 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 sehr eingespannt. Also tatsächlich ist es dann eher so im Daily Life, wenn da irgendwo mal eine CSV rumfliegt oder ein JSON-File mit Daten, dann ballere ich das irgendwie mal durch mein schlechtes Python-Script, was ich vor 3 Jahren mal geschrieben habe, als ich irgendwie nur was damit zu tun hatte. Das ist schon so das Krasseste, was ich jetzt so als privat anhaften würde. Also da passiert nicht mehr so viel. Ich lege viel Zeit da rein, einfach zu verstehen, was gerade so im Datenbereich abgeht. Also das ist ja alleine schon sehr time-consuming. Zu deiner zweiten Frage, dem Film. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Frage in ChatGPT eingegeben und habe so ein bisschen meine persönlichen Parameter mit reingebracht und die Arbeitsumgebung, und da kam nur Murks raus, sowas wie die Matrix oder so, als nicht so cool. Ich würde es gar nicht auf einen Film runterbrechen, sondern vielleicht auf eine sehr, sehr bekannte tägliche deutsche Seifenoper, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Weil, wenn du sowas vom Scratch aufbaust, vom Scratch ist falsch, ist schon ein bisschen was da, aber wenn du anfängst, wirklich das ganze Thema holistisch und sustainable aufzubauen, dann hast du jeden Tag mal ein Up und dann aber wieder ein Down. Deswegen GZSZ ist für mich der richtige Titel hier an der Stelle.
Cool. Ich kann mich nur für die Folge bedanken. Vielen, vielen Dank, war sehr spannend, und vor allem jetzt am Ende nochmal mit dem, wie entwickelt sich's weiter, MIT-Themen, kann ich mich auf jeden Fall wiederfinden.
Cool, danke dir.